Liebe Gemeinde, über beide Texte, die Berit uns gerade vorgelesen hat, habe ich schon verschiedentlich gepredigt, auch von dieser Stelle aus. Wenn das heute Morgen wieder mein Thema ist, so hat das auch mit der momentanen Situation zu tun, in der wir leben. Denn in Zeiten von Corona sind wir in beidem herausgefordert. In dem, was wir glauben und auch in dem, was wir tun. Woran glauben wir? An die baldige Impfung? Dass bald alles vorüber ist? Oder dass alles noch viel schlimmer kommt? Oder gar, dass das uns alles gar nichts anhaben kann, wenn wir denn nur fest genug glauben? Nein, so würde es Jakobus sagen, nur darauf zu hoffen, dass alles besser oder schlechter wird oder gar die Realität zu leugnen, ist kein christlicher Glaube. Glaube gründet sich im Vertrauen. Vertrauen darauf, dass trotz allem Gott da ist und er die Welt noch immer in seinen Händen hält. Und unser Glaube deshalb auch eine gute Portion Gelassenheit widerspiegeln darf. Aber dabei kann es nicht bleiben. Um Taten geht es. Um gute Taten, wie Jakobus es formuliert, durch die der Glaube vollendet wird. Dazu gehört in der heutigen Zeit und nicht nur dann, dass wir so handeln, dass andere nicht gefährdet werden. Dazu gehört, Regeln einzuhalten, aber auch aktiv zu werden, wo Hilfe gebraucht wird. Das gilt nicht nur in Corona-Zeiten. Aber vielleicht öffnet uns diese Zeit noch einmal ganz neu den Blick dafür, dass wir herausgefordert sind, Täter des Wortes zu sein und nicht nur Hörer, wie Jakobus es ein Kapitel vorher formuliert. Liebe Gemeinde, liebe Gäste der Online-Übertragung, ich lade Sie und euch herzlich ein, mit mir gemeinsam diesem Verhältnis von Glaube und Taten heute Morgen neu nachzuspüren. Der erste Predigttext stammt aus dem neutestamentlichen Brief, den Martin Luther einst die strohene Epistel schimpfte, also einen wertlosen Brief, mit dem er, Zitat, zu Wittenberg den Ofen heizen wolle, weil dieser so gar keine evangelische Art an sich habe, Zitat Ende. Dem Verfasser Jakobus sprach er die Apostelschaft ab und verbannte den Brief in seiner Bibelübersetzung ans Ende des neutestamentlichen Kanons, wo er im Gegensatz zu allen anderen Übersetzungen bis heute noch immer steht. Grund dafür sind genau eben diese Verse, die wir eben gehört haben. Auf den Punkt gebracht, ein Glaube ohne Taten ist tot. Für Luther eine Provokation. Hatte er doch gerade seine existenzielle Lebenswende erfahren durch die befreiende Erkenntnis aus Römer 3, Vers 28, sola fide, allein durch Glauben. Allein durch Glauben errettet zu sein. Allerdings fehlt im Urtext an dieser Stelle das Wort allein. Das hat Luther, um es besonders zu bekräftigen, in seine Übersetzung eingefügt. Der eigentliche Konflikt zwischen Glaube und Taten liegt in den Extremen. Auf der einen Seite: Ich glaube an Christus, meine Schuld ist mir vergeben. Weiter brauche ich nichts zu tun, ich lebe mein Leben, wie ich will. Auf der anderen Seite: Mein Glaube schön und gut, Aber meine Errettung muss ich mir durch gute Werke erarbeiten. Als evangelische Christen, zudem in der Tradition der Freikirchen, sind wir eher bei Paulus und Luther. Darf ich einmal ganz provokativ sagen, das ist ja auch viel bequemer. Mehr und mehr setzt sich aber auch in unseren Freikirchen die Erkenntnis durch, dass es weder um das eine noch um das andere geht. Die Lösung des Konflikts liefert Jakobus im Vers 22 doch gleich mit, wenn er schreibt, der Glaube wird durch das Handeln vollendet. Nicht der Glaube wird ersetzt. Nicht der Glaube wird geringwertig erachtet. Nein, Glaube und Handeln bedingen einander. Sie sind füreinander unverzichtbar. Menschen, die nur glauben, sind oft genug seltsame Heilige. Sie bewegen nichts in dieser Welt. Sie meinen vielleicht besonders fromm zu sein, kommen dem Auftrag Jesu aber nicht nach. Einerseits. Andererseits, Menschen, die nur handeln, sich vielleicht sogar Aktivisten nennen, ohne eine Glaubensüberzeugung zu haben, fühlen sich nur einer Sache oder gegebenenfalls einer Ideologie oder nur sich selbst verpflichtet. Ihrem Handeln fehlt die Nachhaltigkeit. Dass Jesus beides nicht will, sagt er uns im zweiten Text, den wir gehört haben aus dem Matthäusevangelium. Also der frohen Botschaft von Jesus Christus. Nun ist das ganze Evangelium die frohe Botschaft von Jesus Christus, aber überall in dem Evangelium sind nochmal so kleine frohe Botschaften. Und die Botschaft hier in unserem Text, die uns froh machen soll, besteht aus zwei Worten und heißt, ihr seid. Ihr müsst nicht erst etwas werden. Ihr müsst euch nichts erkämpfen, weder geistlich noch gesellschaftlich. Ihr seid, weil ich euch dazu gemacht habe. Gibt ja diesen berühmten Satz, Christen gehen nicht auf einen Sieg zu, sondern sie kommen von einem Sieg her. Und aus dieser starken Stellung handeln wir nicht, um etwas von Gott zu bekommen, um sein Heil zu verdienen, sondern weil wir mit diesem wunderbaren Gott und Vater Jesu Christi bereits überreich beschenkt sind. An zwei Bildern erklärt Jesus in diesem Text seinen Leuten, was er unter glaubensbezogenem Handeln, wie ich es einmal nennen möchte, versteht. Zum einen, ihr seid das Salz für eure Umgebung. Auch hier wieder, wir sind Salz. Wir müssen das nicht erarbeiten. Wir müssen das nicht werden. Und nun gibt es, wie eben in einer Gemeinde, auch ganz unterschiedliche Salzarten, Kochsalz, Streusalz, Mineraldünger und so weiter. Aber eines haben die alle gemeinsam. Wenn dieses Salz unter sich bleibt, dann wird es im Lauf der Zeit verklumpen und die Wirkung geht verloren. Salz muss sich verteilen, auflösen, wirksam werden. Um es im Bild zu sprechen, bei den Menschen sein, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Und ich möchte einfach auch mal ganz provokativ fragen, würde in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft etwas fehlen ohne die Christen? Wenn auf uns verzichtet werden kann, an wem oder woran liegt das denn dann? Das zweite Bild. Ihr Christen seid Licht für eure Umgebung. Wir sind Licht. Wir müssen es nicht werden. Fragt sich nur, welche Art von Licht wir sind. Werden wir vielleicht oft wahrgenommen als trübe Funzel, als Rücklicht, als Schlusslicht oder vielleicht ganz oft als Bremslicht? In der Schule haben wahrscheinlich alle das Experiment erlebt, wenn man eine Flamme unter eine Glocke stellt und lang genug wartet, geht die Flamme aus. Aber nicht Finsternis bedroht dieses Licht, denn das kann man auch mit einer Glasglocke machen. Auch nicht die Stürme der Zeit, sondern der eigene Mief. Wir sind nicht herausgefordert und haben es nicht nötig, unser Licht zu beschützen. Das dürfen wir Gott anbefehlen. Wir müssen dafür sorgen, dass es unter Strom steht, dass wir an die Stromquelle angeschlossen bleiben, dann brennt es von ganz alleine. Und wer meint, dass er besonders dann sein Licht bewahrt und zu brennen bringt, wenn es ganz behütet nur dort leuchtet, wo man in der eigenen Hemisphäre schwebt, der wird genau das Gegenteil erleben. Wie kann unser Licht aussehen? Ich verwende gerne zwei Begriffe. Zum einen gibt es die Leuchtturmchristen. Die Leuchtturmchristen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie weithin zu sehen sind. Aber je näher man kommt an den Leuchtturm, umso weniger sieht man das Licht. Dieses Licht gibt wunderbare Orientierung, aber keine Wärme. Bei diesem Licht geht es um das große Ganze. Es ist nicht geeignet für Nähe. Und dann gibt es die Lagerfeuerchristen. Deren Licht leuchtet dadurch, dass sich das Feuer verzehrt, sie also nicht unbeteiligt bleiben. Es ist nicht so weit sichtbar, aber je näher man kommt, umso heller und wärmer wird es, desto wohler fühlt man sich. Bei diesem Licht geht es um gute Beziehungen. Das reicht aber nicht aus, um komplexe Strukturen zu erhellen. Ihr merkt schon, deshalb braucht unsere Welt, unsere Gesellschaft beide Gruppen von Lichtbringern. Wenn sie sich aus ihrem Glauben heraus als Licht erweisen, die Christen, wenn sie sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten handelnd in unsere Welt einbringen. Dieses glaubensbezogene Handeln heißt im Kontext der christlichen Gemeinde Diakonie. Oder anders ausgedrückt, den Menschen aus Glauben dienen. Diakonie ist neben der Wortverkündigung somit die zweite Säule der christlichen Gemeinde. Wir nehmen als Gemeinde seit vielen Jahren einen Auftrag zu diakonischem Handeln wahr. Zum einen durch die Kindertagesstättenarbeit und auch durch die Beratungsstelle. Für viele Eltern war und sind unsere Kindertagesstätten ein Lichtblick. Vielen Kindern haben sie Orientierung für ihren Lebensweg gegeben. Menschen haben auch stellvertretend für die Gemeinde ihren Auftrag, Salz und Licht zu sein, dort als Mitarbeiterinnen wahrgenommen. Zu Recht stellen wir sie deshalb hier in der Gemeinde unter Gottes Segen. Solche Rückendeckung braucht diakonische Arbeit, brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß aber auch aus Erfahrung von 30 Jahren, wie schnell eine solche Arbeit im Gemeindealltag aus dem Blick verschwinden kann. Liebe Gemeinde, mit der Übertragung der Trägerschaft an eine GmbH im letzten Jahr haben wir die organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten abgegeben, nicht aber die Verantwortung für die Arbeit. Nicht die Verantwortung insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Leiterinnen und ja, auch für den Geschäftsführer. Sie zu tragen, zu manchmal vielleicht auch zu ertragen, auf jeden Fall dazu beizutragen, dass die Einrichtungen Leuchtturm und Lagerfeuer zugleich sein können. Wer schon einmal im Dunkeln weit entfernte Lichter gesucht hat, weiß, dass einzelne oft kaum sichtbar sind. Ja, und gerade in der jetzigen Zeit denke ich mit Sehnsucht daran, wenn man abends von der Westküste Elbas hinüberschaut nach Korsika, sieht man trotz der weiten Entfernung Lichter. Und je mehr sie zusammenstehen, umso deutlicher. Ein schönes Bild für Gemeinde. Das könnte Jesus gemeint haben, wenn er hier von der Stadt auf dem Berge spricht. Gemeinde nicht als Salzklumpen, sondern als Lichtermeer. Und Gemeinde ist immer die Summe einzelner Christen. Es geht also nicht um die Gemeinde, irgendetwas Anonymes, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns, die wir miteinander hier Gemeinde bilden. Übrigens ist deswegen auch Gemeinde in Corona-Zeit nicht aufgelöst, auch wenn hier nur 5 oder 6 oder 7 Leute anwesend sind. Gemeinde ist die Summe all derjenigen, die jetzt auch vor den Bildschirmen sitzen und sich mitverantwortlich für diese Gemeinde wissen. Und deshalb fordert Jesus jeden von uns abschließend in Vers 16 auf, und da kommt der Jakobus wieder. Tut gute Werke. Nicht im Verborgenen, sondern so, dass die Leute sie sehen. Nicht, damit sie von euch überzeugt sind, sondern von Gott. Nicht, damit sie euch in den höchsten Tönen loben, sondern Gott. Im Herbst diesen Jahres wird unser Abenteuerland 30 Jahre alt. Das wollen wir feiern, aber so richtig wie früher. Hoffen wir sehr stark drauf. Die Einrichtung des Abenteuerlandes ist ein Beispiel dafür, wie Gott mutige Glaubenstaten segnet. Ich denke, in dem Festgottesdienst, der für den 5. September geplant ist, werden wir dazu noch einiges hören. Aber die Bestätigung von Gott und diese Arbeit über all die Jahre ist kein Grund, um uns deswegen in die Hängematte der Selbstzufriedenheit zu legen. Im Gegenteil, wäre es nicht Anlass, sich neu motivieren zu lassen, uns herausfordern zu lassen, neue Ideen diakonischer Arbeit zu entwickeln für die Nach-Corona-Zeit? Lasst uns mutig Schritte gehen. Neustadt kann auch mehr Salz und Licht gebrauchen. Und unser Glaube wird mit unserem Handeln wachsen. Amen.